Der Blumen-Podcast. Nützliches und Außergewöhnliches für Gartenfans. Karins Lustgarten. Das Stichwort.
Los geht's in ein neues Gartenjahr.
Grüner Daumen leicht gemacht.
Eigentlich wollte ich mir ja nie wieder die Fehlerarbeit mit selbstgezogenen Pflänzchen, womöglich noch aus selbstgesammelten Samen machen. Eigentlich. Doch die mexikanische Sonnenblume hat mit ihren orangeroten Blüten bis in den Herbst hinein den Garten bereichert, also habe ich ihre stacheligen Samenpüschel abgepflückt und gesammelt. Und dann bekomme ich auch noch einen Weihnachtskalender gefüllt mit Samentütchen, die zwar in ihrer Fülle und Artenvielfalt das Platzangebot unseres Gartens ziemlich übersteigen, aber was soll's. Schon hatte ich online auch noch Samen von alten Tomatensorten sowie ein passendes Anzuchthaus bestellt und los ging's. Von wegen nie wieder. Meine selbstgezogenen Gurkenpflanzen strotzen nur so vor Kraft. Ganz anders als dieser Easy-Plant-Scheiß einer Versandgärtnerei vom letzten Frühjahr, deren Mikro-Mini-Pflänzchen völlig überteuert waren und dann auch noch absolut nicht gedeihen wollten. Auch meine Tomatenpflanzen sind kräftig und gesund und preiswerter ist das Selberziehen von Gemüse- und Blumenpflanzen immer noch. Denn auch wenn die wertvollen alten Tomatensorten nur ca. 10 Samen pro Tütchen enthalten und ich je nach Sorte Proportion zwischen 1,50 bis 4 Euro hinlegen muss. Aber so ziemlich jedes Samenkorn hat gekeimt, also bin ich bei maximal 40 Cent pro Tomatenpflanze. In welchem Baumarkt bekomme ich eine solche tolle Tomatensorte zu diesem Preis? Und nicht zu vergessen, Pflanzen selber ziehen ist gut fürs Karma, denn ich habe ja all jene Pflanzen verschenken können, die keinen Platz in unserem Garten finden, an dankbare Freunde und Nachbarn, was beiden Seiten ziemliche Freude bereitet.
Vergiss es!
Blühende Pfingstrosen gehören jetzt wieder zum Staudensortiment im Gartenmarkt. Und ich würde Pfingstrosen auch unbedingt als unverzichtbare Staude im Garten empfehlen. Denn Pfingstrosen trotzen sogar dem Klimawandel, sind recht anspruchslos und sehr langlebig. Doch so ganz ohne Wissen über die Geheimnisse dieser prachtvollen Staudengewächse kommt ihr eben auch nicht aus. Ihr kauft eure Pfingstrose blühend im Container, pflanzt sie aus und das war's. Denn in den nächsten Jahren blüht sie nicht mehr. Dann habt ihr sie wahrscheinlich zu tief gepflanzt. Sie entwickelt zwar jedes Jahr wieder Blätter und Triebe, braucht für den Austrieb aber so viel Kraft, dass sie keine Energie mehr für die Blüten hat. Die Augen dürfen nie tiefer als 5 cm in den Boden. Oder ihr kauft die Pfingstrose als Jungpflanze, die noch nicht geblüht hat, pflanzt sie ein und sie blüht auch bloß nicht. Geduld ist die erste Gärtnerpflicht. Vor allem die altbekannten Staudenpfingstrosen wachsen langsam und brauchen oft 3 bis 4 Standjahre, bevor sie zum ersten Mal blühen. Und weil sie so langsam sind, brauchen Pfingstrosen auch nur selten Dünger. Jetzt im Frühjahr ein wenig Hornspäne im Wurzelbereich einhaken, das reicht schon. Und dann lasst eure Pfingstrose einfach jahrelang in Ruhe. Sie mögen es nämlich gar nicht, verpflanzt zu werden.
Einfach mal probieren.
Ob wir es nun wollen oder nicht, wir werden umdenken müssen im Garten. Das hat sich sogar schon bei den professionellen Gartengestaltern herumgesprochen, trotz heftiger Gegenwehr, vor allem im Gartenland Großbritannien. Die in Gartenzeitschriften abgebildeten Gestaltungsvorschläge zeigen immer mehr einheimische Pflanzkombinationen und weichen seltener auf irgendwelche Exoten aus, die unseren einheimischen Insekten nicht zu bieten haben, oft nicht winterhart sind und daher reichlich Arbeit machen oder sich später, was viel schlimmer ist, als Neophyten ungehemmt bei uns ausbreiten und einheimische Pflanzen verdrängen. Immerhin wurden die meisten solcher Problempflanzen bei uns durch Gärtner eingeführt. Und es werden alternative Staudenpflanzen vorgeschlagen, die langlebig, genügsam und trockenheitsbeständig sind. Auch die Bundesgartenschau im letzten Jahr in Erfurt hat solche Beete im Klimawandel gezeigt. Aber wie lassen sich solche vom Profi gestalteten großzügigen Ausstellungsflächen im Hausgarten umsetzen? Die Antwort lautet, einfach mal probieren. Natürlich könnt ihr bei der Neuanlage eines Beetes in den meisten Fällen nicht auf 2 Meter hohe Riesen setzen. Eure Pflanzfläche sollte schon proportional zur gesamten Gartenfläche passen und ihr setzt dabei besser auf niedrige bis halbhohe Stauden und Gräser. Vielfalt im Beet bekommt ihr hin, wenn ihr beim Kauf der Pflanzen auf Dinge achtet wie dekorativer Laubaustrieb und Herbstfärbung, lange Blütezeit und Fruchtschmuck oder das interessante Erscheinungsbild im Winter. Pflanzen aus den Lebensbereichen der Steppe und der Prärie sind dabei erste Wahl, denn mit ihren tiefergehenden Wurzeln kommen sie besser an Wasser heran.
Kaum zu glauben.
Aber es gibt durchaus Alternativen zu Pflanzen aus dem mediterranen Raum wie Lavendel oder Thymian, die ja heutzutage bei einem klimagerechten Garten oft die Nase vorn haben. Sie kommen zwar mit Trockenheit und Hitze gut zurecht, aber Starkregen und schwere, feuchte Böden im Winter sind für sie oft tödlich. Was aber sind nun die Alternativen? Habt ihr ein paar Wacholder oder wegen mir auch Thuja oder Lebensbäume im Garten stehen? Dann pflanzt zu deren Füßen jede Menge Katzenminze. Die ist ebenso trockenheitsverträglich wie Lavendel, kommt aber auch mit schweren Lehmböden zurecht. Und mit einem wogenden Meer aus blauen Blüten, über dem die Spitzen der schlanken Immergrünen thronen, das wirkt wie eine Landschaft in der Toskana. Dazu noch die halbrunden Tuffs der Steppenwolfsmilch mit ihren leuchtend gelbgrünen Blüten und schon ist der klimagerechte Italienurlaub im eigenen Garten gesichert.
Hättest du es gewusst?
Bei der Suche nach genügsamen und doch farbenfrohen Pflanzen für euren Garten überseht mir die Zwiebeln des Zierlauchs nicht. Neben den verschiedenen Sorten des Riesenlauchs mit seinen blau-violetten Blüten ist vor allem der etwas zierlichere Kugellauch einer der Gewinner im Klima-Bingo. Je sonniger und trockener der Boden, desto länger leuchten seine dunkelroten Kugelblüten überm Beet. Auch die Zuchtformen der Schafgarbe, Kugeldistel und Mannstreu sind klimafeste Arten. Sie erkennt man daran, dass sie wildwachsend in den Steppenlandschaften in Osteuropa oder Mittelasien prächtig blühen. Sie sind angepasst an ein kontinentales Klima mit kalten Wintern und trockenen Sommern.
Zu guter Letzt.
Vor allem Präriepflanzen, die spät im Frühjahr austreiben und erst ab dem Hochsommer blühen, haben eine große Zukunft in unseren Gärten. Dank tiefreichender Wurzeln kommen sie gut mit Trockenperioden im Boden zurecht. Wie bei den Steppenpflanzen ist auch ihr Laub gegen intensive Sonnenstrahlung geschützt. Favoriten für den Garten der Zukunft sind daher Sonnen- und Scheinsonnenhüte, Nachtkerze, Sonnenauge, Bergminze, Katzenminze, Färberhülse und Mädchenauge. Und mal ehrlich, ein wenig Umdenken und Veränderung hat doch noch keinem Garten geschadet, oder?